Antenne Bethel, das Magazin.
Bei uns geht es jetzt um ein Thema, das uns schon das letzte Jahr 2015 begleitet hat und auch in 2016 weiterhin aktuell bleibt, nämlich die Zuwanderung von Menschen, die aus Krisengebieten zu uns nach Deutschland kommen. Erhard Wehn koordiniert hier in Bethel die Flüchtlingshilfe. Schönen guten Abend, Herr Wehn.
Guten Abend.
In welcher Form engagiert sich Bethel denn zurzeit in der Unterbringung der Flüchtlinge?
Ja, in ganz vielfältiger Weise. Und wenn Sie fragen nach Bethel, dann ist das für mich das Verständnis der gesamten von wohlschwingenden Stiftungen. Das geht eben halt von Berlin-Brandenburg, wo wir Notunterkünfte betreiben, Erstaufnahmeeinrichtungen, bis hin über Bethel im Norden, also Kreis Diepholz, Sulingen und Hannover. Dort wird in den Städten Flüchtlingsberatung zum Teil durchgeführt und wir engagieren uns hier in Bielefeld, in Gütersloh, also auch in Dortmund sehr stark für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das schon seit einigen Jahren und eben halt seit ein paar Tagen hier auf der Fläche Ort des Ortsbereichs Bethel, eben halt das Büderfeierabendhaus, das jetzt belegt worden ist und zukünftig irgendwann vielleicht im März noch das Haus daheim, was neben der Zionskirche ist, ist auch der Stadt angeboten worden für Flüchtlinge.
Wie viele Flüchtlinge sind derzeit im gesamten Bethel-Gebiet untergebracht?
So die großen Einrichtungen in Brandenburg, Berlin, die haben so um die 70, zum Teil noch mehr dort. Wir haben hier 30 im Büderfeierabendhaus zurzeit. Wir haben 36 in Dortmund, wir haben in einer Einrichtung in Gütersloh, in Schloss Holte 28 Jugendliche. Wir haben dann jede Menge Patienten, das darf man nicht vergessen, auch aus dem Bereich der Flüchtlinge, mittlerweile schon in unseren Kliniken, aber in allen, Berlin wie auch hier, Psychiatrie bis hin zur Somatik, also die ganzen körperlichen Krankheiten, die dort sind. Also da kommen nicht nur einige hundert, sondern weit mehr als 1000 Menschen zusammen, für die wir tagtäglich da sind.
Nun ist ja die Unterbringung das eine. Ein weiterer Aspekt ist ja die Integrationsarbeit. Was bietet Bethel da zum Beispiel bei Sprachkursen, Schul- und Berufsbildung an?
Ja, wir haben ja gleich mit dem Beginn der Arbeit mit den minderjährigen Flüchtlingen, die wir ja über längere Zeit machen und das durch unsere Jugendhilfe durchgeführt wird, so ein Konzept entwickelt, dass wir sagen, vom ersten Tag an wird unterrichtet in Deutsch, unabhängig davon, ob die staatlichen oder städtischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir machen das direkt im Haus, ist ja hier in Bethel das Haus Libanon oder eben halt in Gütersloh in diesen Häusern. Also wir machen das vom ersten Tag an, das zeichnet uns da aus. Wir gucken, was haben wir hier in Bethel an Möglichkeiten, der Praktika durchzuführen. Wir haben auch den einen oder anderen im Betheljahr dann. Und die Schulen haben eine sogenannte internationale Klasse eingerichtet am Kirchensteiner Berufskolleg, zurzeit mit 15 Schülern. Auch da wird im Laufe der Zeit zu sprechen sein, ob es nicht mehr werden oder zusätzliche Klassen werden können, weil speziell im Bereich der minderjährigen Flüchtlinge die Situation wirklich dramatisch geworden ist. Das ist also von vor 4 Jahren 80 Jugendliche, die auf ganz Bielefeld verteilt werden sollten, haben mittlerweile in Bielefeld über 500. Und das macht nur deutlich, was da auch im Laufe der letzten Jahre und Monate organisatorisch geleistet werden musste und unter welchem enormen Druck die handelnden Personen stehen, also nicht nur bei der Stadt Bielefeld, sondern auch bei den Organisationen Johanniter, Malteser, Rote Kreuz und so weiter, die sich da verpflichtet fühlen, auch die Arbeit gut und zu machen und vor allen Dingen auch sehr schnell bereit zu sein, immer wieder auch neue Angebote zu entwickeln.
Sie sagten gerade, dass die Sprachkurse quasi von allem das Wichtigste ist. Dann kann man also schon sagen, dass Sprache immer noch der Schlüssel für Integration ist.
Absolut, absolut. Die Integration, das haben auch die Jahrzehnte vorher gezeigt, das ist Bildung, eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Die andere ist natürlich Arbeit, der Arbeitsmarkt. Da wird man mal sehen, wie elastisch der Arbeitsmarkt heutzutage ist. Da gibt es gravierende Unterschiede zu den Zeiten der, wenn man so will, der ersten Migration, die in 60er, 70er Jahren gekommen sind oder 80er Jahre. Das wird man sehen, aber auch die hochgebildeten Menschen aus Syrien, Irak, also Ärzte, Ingenieure und so weiter, benötigen natürlich die Sprache, um hier eben halt im Arbeitsmarkt erfolgreich Fuß zu fassen. Es gibt aber ein Potenzial von Menschen da, die wir auch brauchen. Das zeigt sich auch bei den Ärzten. Man konnte die Tage auch lesen, dass das Evangelische Krankenhaus Bielefeld da sehr viel Wert drauf legt und die selbst über das hinaus, was städtischerseits angeboten wird, auch noch Sprachkurse anbieten im Zusammenhang mit insgesamt mit der Ärzteschaft und so weiter, um da auch die Qualifikationen, die da sind und die man braucht, auch wirklich fruchtbar machen zu können.
Wie klappt es denn mit den ganz normalen Alltagsdingen, wie zum Beispiel Einkaufen? Gibt es da eine Begleitung?
Also in allen Einrichtungen, von Notunterkünften bis hin zu den Einrichtungen, die in Menschen leben, die hier also eine Bleibeperspektive haben, ist das von Ehrenamtlichen als auch Hauptamtlichen von Beginn an angelegt, dass man Menschen begleitet. Da gibt es ganz notwendige Dinge von Beginn an, anmelden im Bürgerbüro, es geht um Konto einrichten und so weiter. Relativ schnell haben die Menschen klar, wo es die großen Discounter gibt, bei denen man einkauft. Und sie haben ja doch ihre Vorlieben, das, was sie einkaufen und was sie kochen, sie zu begleiten bei den Ämtern, bei dem ganzen hohen bürokratischen Aufwand, der getrieben werden muss während eines solchen Asylverfahrens, ist Hilfe nötig. Aber in dieser ganzen Hilfe geht es auch wiederum nicht ohne Sprache, aber über Sprach- und Kulturkenntnisse der Länder, aus denen die Menschen kommen. Und dann ist das ist dann wieder für uns sozusagen die Herausforderung, dass wir uns da verlassen müssen auf Menschen, die die Sprache können, die uns die Kultur vermitteln. Denn zum Teil werden die Dinge des öffentlichen Lebens ganz anders gesehen, bis hin zu Krankheiten, die Menschen haben, als wir das so traditionell gewöhnt sind.
Nun beschäftigen wir uns noch genau mit dem Brüder-Feierabendhaus, in dem zurzeit 30 alleinreisende Männer leben. Kerstin Metten-Ratering ist Bezirksvertretungsmitglied der Grünen und direkte Nachbarin. Sie schildert uns, was das Brüder-Feierabendhaus hergerichtet wurde.
Also die erste Woche war wirklich schwer. Es fehlte an allem. Das war tatsächlich so. Und die Arbeit, die wir da ehrenamtlich geleistet haben, das waren solche Sachen wie Klopapier bringen, Duschvorhänge besorgen, einfach wirklich Bedarfe erheben, was wo am nötigsten fehlt, Kleidung rüberbringen, gucken, dass man den Männern, die da in Badelatschen rumliefen, zumindest irgendwie festes Schuhwerk anbot. Also das war schon so, dass wir alle, die ja Nachbarn auch beruflich engagiert sind, also wir arbeiten alle, das war schon so, dass wir Nachbarn da sehr stark eingebunden waren. Durch die Organisation, die wir jetzt selber gewährleistet haben, hat sich das natürlich so ein bisschen beschränkt. Es ist aber schon so, dass ich aus dem Kreis der Nachbarn weiß, dass alle da wirklich ganz viel Zeit und ja Geduld investieren, damit das irgendwie gut läuft. Das ist definitiv so. Ich bin aber optimistisch. Die Männer machen sich da uns gegenüber sehr gut. Wir gehen aber auch nicht mehr alleine ins Haus. Also wir werden jetzt immer zu zweit ins Haus gehen, auch um uns selbst zu schützen. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich erstmal keine negative Erfahrung. Ich kann da nur von mir selber sprechen. Wir bieten Sprachkurse an, die ehrenamtlich organisiert sind. Das wird gut angenommen. Also das ist nicht so, dass man da das Gefühl hat, die Männer wollen keinen Kontakt oder wollen keine Hilfe. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
Kerstin Metten-Ratering, Bezirksvertretungsmitglied der Grünen, schilderte, wie das Brüderfeierabendhaus hergerichtet wurde. Im O-Ton war zu hören, dass sich die Nachbarn ehrenamtlich engagieren, aber zur eigenen Sicherheit immer zu zweit das Haus betreten. Sind diese Sicherheitsbedenken eigentlich begründet?
Die Sicherheitsbedenken, die sind begründet und nicht nur jetzt in diesem Einzelfall, wo es ja um junge Männer geht, die aus Marokko und Algerien kommen, deren Bleibeperspektive sehr begrenzt ist, sondern überall da, wo in der Stadt Bielefeld, auch darüber hinaus, das Land Einrichtungen betreibt, geht es immer um Sicherheitsdienste. Es kommen Menschen zu uns, die zu unterschiedlichen Nationalitäten gehören, unterschiedliche Ethnien, aber auch unterschiedliche Religionszugehörigkeiten. Und da kann es unter den Bedingungen des engen Zusammenlebens schon zu Konflikten kommen. Das muss man auch fairerweise so sagen. Und dann ist es eben halt wichtig, dass Menschen dort sind, die da deeskalierend wirken können. Das machen die Sicherheitsdienste, sind doch ausgesuchte Sicherheitsdienste und die sind rund um die Uhr da und sind doch für die Nachbarn und insgesamt für die Bevölkerung immer ansprechbar und das ist ganz wichtig. Ja, lassen Sie mich noch einen Satz sagen zur Belegung des Brüderfeierabendhauses. Die von bürgerlichen Stiftungen, speziell die Stiftung Nazareth und Sarepta, haben sich gemeinsam mit dem Vorstand dazu entschlossen, ein Haus am Missionsweg, was Brüderfeierabendhaus genannt wird und dessen Perspektive nur noch 1,5 Jahre alt ist, dann soll es abgerissen werden, weil es eben halt modernen Anforderungen nicht mehr genügt. Sie haben sich entschlossen, nach vielen Überlegungen der Stadt Bielefeld das anzubieten, weil die Not der Unterbringung sehr, sehr groß ist. Und die Stadt Bielefeld ist zuständig für die Einrichtung eines solchen Hauses. Und das ist in der Tat am Ende der vergangenen Woche sehr, sehr schleppend, sehr schwierig und zum Teil sehr zureichend geschehen, sodass das, was Frau, was die Kollegin da beklagt, in der Tat so war. Etwas unglücklich ist, dass öffentlich so dargestellt wird, als wären das Versäumnisse der von Bodenschwingenden Stiftungen. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das muss man eindeutig so sagen, dass daraus werden wir auch lernen, wenn es zukünftig um das Haus daheim geht, dass das von Beginn an anders wird. Und es ist in der Tat so, dass das, was versäumt wurde, durch das Engagement der Ehrenamtlichen und durch ganz spontane Hilfe auch wirklich zum Teil kompensiert worden ist und damit die Bedingungen auch verbessert haben. Also man muss einfach sagen, Vorhänge gehören nicht zum Standard der Stadt. Das mag man jetzt bedauern oder nicht, aber die Stadt macht's nicht. Also wenn wir denken, das ist eine wichtige Sache, auch um Intimität und so weiter zu schützen, dann müssen wir das gemeinsam mit den Männern machen. Da kann man mit der Stadt nochmal drüber reden. Aber so sind die Voraussetzungen.
Wie wird denn die Grundversorgung der dort lebenden Seitensmittel sichergestellt?
Ja, das ist auch das Thema. Das ist eigentlich nicht das Thema von Bedel, sondern die Menschen, die dort leben, erhalten Geld für ihre Verpflegung. Was hier jetzt passiert ist im Zeit des Übergangs, ist, dass diese Menschen aus einer Vollverpflegungseinrichtung kamen und ihr Geld für andere Dinge ausgegeben haben. Zum Teil aber auch noch Geld liegen hatten auf Konten und deshalb auf einmal gar kein Geld in der Hand hatten, um sich selbst zu verpflegen. Das ist, wenn man so will, ein konzeptionelles Versäumnis, da man kann nicht Menschen von jetzt auf gleich irgendwo hinbringen, ohne jetzt die Situation auch ins Kalkül zu ziehen, wie bekommen die an Essen. Jetzt wird überlegt, gemeinsam mit Ehrenamtlichen, aber auch mit der Stadt, ob es sinnvoll wäre, einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu gewährleisten. Und da wäre Bedel, die Bärküche bereit, wie auch verschiedene andere städtische Großküchen, die die anderen Einrichtungen versorgen, eben halt dazu liefern.
Es prallen ja dann auch gerade hier die unterschiedlichsten Kulturen aufeinander. Wie stellt sich denn der Kontakt zu den hier lebenden Menschen dar? Was sind da so die Rückmeldungen, die man hier so bekommt?
Es gibt natürlich immer wieder Fragen zu alleinreisenden Männern. Und muss man sagen, das ist ein sehr, 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 sehr großer Teil. Das hat im Laufe des Jahres immer mal wieder geschwankt. Zum Teil über 50%, zum Teil knapp unter 50%. Und das ist ein Unterschied zu Familien mit kleinen Kindern. Wir haben darüber hinaus dann eben halt noch ein paar Nationalitäten, im vergangenen Jahr sehr stark vom Balkan, jetzt aus Algerien und Marokko, deren Bleibeperspektive außerordentlich gering ist. Und das ist eine Situation, mit der umgegangen werden muss. Und das, glaube ich, ist auch eine Herausforderung für die Ehrenamtlichen, die aber, wie wir eben gehört haben, sagen, da lohnt sich da was zu tun, die Menschen wollen lernen und die nehmen Hilfe an. Für die Menschen selbst ist das natürlich ganz, ganz schwierig. Sie wissen nicht, ob sie hier bleiben dürfen, wie weit sie sich auf alles einlassen. Und wir wissen eben halt auch, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wie immer eben halt es einen kleinen Teil der Menschen gibt, gerade aus Marokko und Algerien, die straffällig geworden sind, die aber auch schon nicht nur ein paar Monate, sondern ein bisschen länger hier schon leben. Und politisch ist man ja da mit beschäftigt zu klären, ob das nicht auch Länder sind, die ihre Grenzen wiederum dicht machen und Bedingungen zu schaffen, die es einfacher machen, sie wieder zurückzuschicken.
Das war Erhard Wehn. Er hat uns Näheres darüber berichtet, wie sich Bethel in der Flüchtlingshilfe engagiert. Vielen Dank für das Gespräch und die Information.
Antenne Bethel, das Magazin.